Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 9, Staffel mit Gästen, Episode 8. Carsten Heiden, hat kirchlicher Unterricht eine Zukunft?
In dieser 9. Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben zum Thema Gemeindebau. Heute reden wir mit dem Carsten Heiden. Er ist Religionspädagoge und arbeitet bei der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn. Carsten, mega schön, dass du heute da bist und mit uns redest. Kannst du dich kurz vorstellen?
Gerne. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Schön, euch zu hören und zu sehen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Ja, ich bin Carsten Heiden, du hast es richtig gesagt, Religionspädagoge, vielleicht mit dem Zusatz Gemeindepädagoge, also eine Studienrichtung der Religionspädagogik, die die Gemeinde als Ganzes im Blick hat. Ich bin 55 Jahre alt, lebe mit meiner Frau, drei Kindern, seit 11 Jahren im Berner Oberland, blicke auf Berge und Kühe, komme aber eigentlich aus Berlin, habe da 17, 18 Jahre lang als Gemeindepädagoge gearbeitet in einer Kirchgemeinde am Stadtrand mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und habe da vom Jugendkeller bis zur Trauerfeier und vom Sonntagsgottesdienst bis zur Sommerfahrt mit Jugendlichen alles gemacht und arbeite jetzt gerade als Beauftragter für Religionspädagogik hier an der Uni Bern in der Ausbildung für die LernvikarInnen und das praktische Semester und bin hauptsächlich gerade angestellt für das Projekt Zukunft der KOW und vermute, dass es das Projekt ist, was mich in euren Podcast gebracht hat.
Tatsächlich, genau. Vielleicht müssen wir kurz erklären, KOW heisst kirchliche Unterweisung.
Leider.
Also gut, aber einfach, weil wir ja ein Podcast sind für die ganze Schweiz, quasi, es ist das, was anderswo kirchlichen Unterricht heisst.
Ja.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, das Interessante ist auch, du hast das volle Programm von der Kirchgemeinde erlebt, hast dort drin gearbeitet und hast den Blick auch auf das, nicht nur auf den kirchlichen Unterricht.
Auf jeden Fall. Jetzt für dieses Projekt bin ich angestellt, für diesen Blick, aber ich kann meinen gemeindepädagogischen Blick auf die gesamte Kirchgemeinde nicht abstellen. Das ist mir noch nicht gelungen.
Das wird interessant. Also gut, jetzt erzähl doch einmal das Projekt Zukunft des KOW. Wie ist es da dazu gekommen?
Zukunft der KOW. Wir haben, also die reformierte Kirche Bern, Jura, Solothurn, Refbiuso, die hat 2016, glaube ich, das erste Mal eine Zukunftswerkstatt veranstaltet mit dem Blick auf die Zukunft neuer Formen kirchlichen Unterrichts. Dieses Konzept KUW in unserem Kanton ist rund 30 Jahre alt und zieht sich als religiöse Bildung oder Religion. Das ist falsch, die religiöse Bildung stimmt nicht, als kirchliche Bildung, so könnte man sagen, in den Kirchgemeinden von der 2. bis zur 9. Klasse und ist ein durchgehendes Angebot. Also du meldest dich in der 2. Klasse an, um in der 9. konfirmiert zu werden, in diesem Konzept. 2016 gab es diese Zukunftswerkstatt. Daraus hat man versucht, neue Ideen und Konzepte für den ganzen Kanton zu entwickeln und dann aber gemerkt, dass die Kirchgemeinden gesagt haben, es ist ganz schön, was ihr euch da ausgedacht habt, aber hättet ihr uns doch mal vorher gefragt.
Oh.
Und daraus ist, aus dieser Kritik ist dieses neue Projekt entstanden, dass wir 2022 jetzt begonnen haben. Das ist auch der Punkt, an dem ich eingestiegen bin, ein bisschen früher mit Vorlauf. Und wo wir gesagt haben, gut, dann machen wir genau das. Dann fragen wir die Kirchgemeinden nicht nur, sondern wir arbeiten mit möglichst vielen Kirchgemeinden konkret zusammen. Das heißt, wir haben alle Kirchgemeinden im Kanton angeschrieben und gesagt, habt ihr Lust, dabei mitzumachen? Daraufhin haben sich ganz viele gemeldet, die gesagt haben, ja, wir sind dabei, wir wollen unbedingt was ausprobieren.
Ja.
Und es haben sich auch viele gemeldet, die gesagt haben, wir haben gerade schon unsere KOW umgestellt, wir haben neue Ideen und so sind, wir sind an einem anderen Punkt. Wir können jetzt nicht nochmal neu anfangen, aber wir würden den Prozess gerne begleiten. Und die Dritten, die sich gemeldet haben, waren die, die gesagt haben, wir fanden schon dieses erste Projekt nicht in Ordnung und wir sind auch dem zweiten skeptisch gegenüber, aber wir würden gerne mitdenken und mitsprechen. Und diese beiden letzten Gruppen haben wir als begleitende Gemeinden mit dazugenommen. Das heißt, wir haben in diesem Projekt jetzt insgesamt 16 Dialoggemeinden, so haben wir die genannt. Und das heißt, es sind keine Pilotgemeinden, die irgendetwas ausprobieren, was wir uns ausgedacht haben, sondern es sind 16 Kirchgemeinden, die gemeinsam mit mir ein passgenaues Konzept kirchlicher Arbeit mit jungen Menschen für ihre Kirchgemeinde entwickeln.
Also das heißt, du hast nicht alle 16 bei dir, sondern du gehst zu jeder einzelnen.
Das war am Anfang eine wichtige Überlegung, zu gucken, hole ich die zu mir, wie gestalten wir das? Wie überhaupt dieses ganze Projekt, und da lobe ich die Synode und den Synodalrat, ein mutiges Projekt ist, weil es sozusagen anders als ganz viele Projekte nicht vorher klar war, welche Schritte folgen wann, was kommt hinten raus, sondern es war als offenes Projekt gedacht und ist auch so gestartet. Und wir haben erst dabei gemerkt, was sinnvolle Formen der Zusammenarbeit sind. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mit den Kirchgemeinden bei uns im Haus der Kirche diskutieren. Ich muss zu den Kirchgemeinden in ihr Gemeindehaus, ins Pfarrbüro oder ins KW-Zimmer, wo auch immer wir uns da treffen und da vor Ort arbeiten. Nur da haben wir einen Blick auf das, was dieses Kirchgemeindeleben ausmacht, nämlich den Ort und die Menschen, die da sind.
Das heißt, du bist viel unterwegs.
Ich bin viel unterwegs gewesen die ersten 2 Jahre. Jetzt bin ich ein bisschen raus aus diesen einzelnen Teams. Ich bin viel unterwegs durch den ganzen Kanton und habe Kirchgemeinden dabei, die wirklich kleine Landkirchgemeinden sind. Ich habe Kirchgemeinden in den großen Städten, Bern, Biel mit dabei. Das alles ist eine unglaubliche Vielfalt.
Mhm. Ja, stell dir mal vor, ja.
Und mit denen arbeiten wir vor Ort. Und wir haben für diese Arbeit nicht viele Vorgaben gegeben. Wir haben gesagt, ihr entwickelt gemeinsam mit uns ein passgenaues Konzept eurer kirchlichen Arbeit mit jungen Menschen. So 0 bis 25 haben wir es mal eingegrenzt. Und wir geben euch nur Freiheiten vor. Also, ihr seid frei, die Lektionenzahlen zu bestimmen. Ihr seid frei, die Inhalte zu bestimmen. Ihr seid frei, die Formen neu zu erfinden, die Möglichkeiten zu nutzen, die ihr habt. Die einzige Vorgabe, die wir haben, ist, entwickelt dieses Konzept in interprofessionellen Teams.
Ja.
Damit wir eine Chance haben, aus diesem, hier ist es an ganz vielen Stellen eine eigene Spur, die KOW, damit wir eine Chance haben, aus dieser Parallelfahrbahn ein bisschen rauszukommen und das Ganze in den Blick zu nehmen. Und da haben wir, das ist eine der zentralen Erkenntnisse für mich aus diesem Projekt, da haben wir gemerkt, was für eine Lebendigkeit auch Sprengkraft in dieser Arbeit der interprofessionellen Teams liegt. In ganz vielen Kirchgemeinden war das das erste Mal, dass sich KatechetInnen, SozialdiakonInnen, Pfarrpersonen, VertreterInnen des Kirchgemeinderates an einen Tisch gesetzt haben, um gemeinsam konzeptionell zu denken und zu arbeiten.
Und das ist etwas Neues gewesen, sagst du, dass man miteinander redet?
Ja, es ist ein bisschen, es klingt ein bisschen zugespitzt und
Zurück.
Ja, aber es in Wirklichkeit ist es so, dass es für viele Kirchgemeinden etwas Neues war. Nicht, dass die nicht vorher miteinander geredet hätten und eine gute Arbeitsbasis hatten.
Ja, ja, schon klar.
Aber man trifft sich in der Regel, um mal Termine auszutauschen oder sich abzusprechen oder so. Aber dass wir gemeinsam über die Ämter hinweg überlegen, wie stellen wir uns eine gelingende Arbeit mit jungen Menschen vor? Das ist in vielen Gemeinden wirklich so nicht passiert, sondern die KatechetInnen haben sich die Sachen für die KOW ausgedacht, die Sozialdiakonen haben sich die Sachen für die Jugendarbeit ausgedacht und die Pfarrperson ist dann im Zweifelsfall in der 7. Klasse dazugekommen, um den Weg zur Konfirmation aufzugleisen.
Ja, ja, ja.
Jetzt, bevor wir so ein bisschen in die noch weiteren Erkenntnisse, die du aus diesem Prozess gewonnen hast, einsteigen, nimmt es mich noch Wunder, wie geht es denn jetzt weiter? Also wir sind jetzt in der Schlussphase eigentlich vom Projekt und ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn da so viele Ideen entstanden sind in der Kirchengemeinde und ihr Erkenntnisse gewonnen habt, wird das jetzt, ist das jetzt wie abgehökelt und man denkt, das läuft jetzt für sich weiter oder wird da noch jetzt ein nächster Schritt kommen?
Das Projekt hat zwei Ebenen. Einmal die konkrete Arbeit mit den Dialoggemeinden vor Ort und einmal die Auswertung der Erfahrungen, die wir da gemacht haben bei uns im Haus. Mhm. Und aus diesen Erfahrungen heraus haben wir versucht, neue Richtlinien zu entwickeln, die wir der Synode jetzt in der Wintersynode 25 vorlegen werden. Die sind jetzt gerade am Entstehen. Wir haben die immer wieder in neue Diskussionsprozesse reingegeben, wieder zurückgespiegelt an die Dialoggemeinden, aber auch an die begleitenden Gemeinden, die da so mit herumschwirren. Wir haben alle Beteiligten zweimal im Jahr eingeladen zu großen Tagungen und da die Erkenntnisse und auch die Ideen für die neuen Richtlinien versucht zu diskutieren. Also, die Frage, was wird jetzt da draus? Wir werden der Synode vorschlagen, diese Richtlinien anzunehmen und uns damit zu beauftragen, dann auch die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung zu legen. Die Grundidee dieser Richtlinien und die Grunderkenntnisse des Projekts liegen in erster Linie darin, dass wir gesagt haben, die Kirchgemeinden in unserem Kanton sind so unterschiedlich, dass es kein passendes Konzept für alle geben kann. Das heißt, wir würden gerne bei der Synode beliebt machen, die Ebene zu wechseln. Also, dass wir nicht mehr in der Kirchenordnung vorschreiben, die Kirchgemeinden machen dieses und jenes in diesem Jahr, in der 3. Klasse unterrichten sie
das und das, genau, ja, ja.
Ja, genau. Also, sondern, dass wir vorgeben, wie die Kirchgemeinden zu einem eigenen Konzept der kirchlichen Arbeit mit jungen Menschen kommen. Und das heißt, eben nicht mehr die konkreten Schritte der Umsetzung vorzugeben, sondern den Kirchgemeinden eine Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, ihre kirchliche Arbeit mit jungen Menschen neu zu denken. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir gesagt haben, entwickelt ein Gesamtkonzept für diese Arbeit und definiert da drin, innerhalb dieses Gesamtkonzepts, unterschiedliche Wege zur Konfirmation und darüber hinaus.
Mhm. Puh, sehr spannend. Jetzt würde ich dir am liebsten gerade ganz viele Fragen stellen, aber vielleicht als erstes mal, was sind für dich die wichtigsten Erkenntnisse bezüglich jetzt dem konkreten Unterricht, kirchlichen Unterricht, den du jetzt aus dem Prozess gezogen hast?
Ich habe gemerkt, dass wir unglaublich viele engagierte Menschen haben, die in unseren Kirchgemeinden mit jungen Menschen arbeiten. Mhm. Im Unterricht, in der Freizeitarbeit, in erlebnispädagogischen Zusammenhängen, in der Sozialarbeit. Also wir haben ganz viele engagierte Menschen, die mit diesem Altersspektrum arbeiten. Und das ist was ganz Großartiges. Für den Unterricht habe ich gemerkt, dass wir, oder kann man in diesem Projekt sehen, dass wir relativ eng denken. Unterricht heißt, weiß ich nicht, Donnerstag 17.30 Uhr bis 19 Uhr in der Todeszone der Religionspädagogik. Da treffen wir uns und dann gibt es einen Stuhlkreis und eine gestaltete Mitte. Ich will das überhaupt nicht lächerlich machen, das meine ich damit nicht. Aber es ist eine sehr enge Vorstellung von Bildung und Lernen. Und in diesem Projekt haben wir gemerkt, da wo wir diese Vorstellung weiten, da entsteht plötzlich ein ganz spannender und lebendiger Zugang. Der ist zugegeben auch anstrengend, weil er irgendwie Absprachen erfordert, weil er auch notwendig macht, anders zu kommunizieren, die Angebote, die man hat. Aber der sehr gewinnbringend ist, weil er Menschen involviert, weil er Menschen einbezieht, ernst nimmt und lebendig mitgestalten lässt. Also, du hast nach den Erkenntnissen gefragt. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wo wir diesen engen Bereich der kirchlichen Unterweisung, ich benutze dieses für mich wirklich unangenehme Wort nochmal, wo wir den Bereich dieser engen KOW verlassen und die gesamte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Blick nehmen, da entsteht oder gibt es zumindest die Chance, dass eine lebendige Arbeit entsteht.
Also, habe ich dir richtig verstanden? Du würdest meine Grundthese zum Unterricht nicht bestritten, auf jeden Fall, und die lautet nämlich folgendermaßen: Wenn ich zum Zeitpunkt vor der Konfirmation, wenn dort ein junger Mensch, der aus unserem Unterricht rauskommt, wo wir auch eine Jugendarbeit haben, wo freiwilliger Bereich ist, wenn zum Zeit vor der Konfirmation die Person nicht beheimatet ist in der Kirchgemeinde, in einem Angebot vom freiwilligen Bereich, dann tue ich die Person zu der Kirche rauskonfirmieren.
Dem kann ich nicht widersprechen. Also das, ich würde sagen, das ist so. Wenn es uns nicht gelungen ist, eine Form von Beziehung herzustellen, eine Form von Begegnung ermöglicht zu haben und den Menschen auch eine Chance auf Selbstwirksamkeitserfahrungen gegeben zu haben, dann wird es im besten Fall für sie eine interessante Zeit gewesen sein und sie verabschieden sich. Im schlechtesten Fall war es ja egal oder sogar unangenehm. Ich bin deswegen auch dazu übergegangen, diese Veranstaltung, wie auch immer die aussehen, ob die, wie gesagt, Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr sind oder ob die ein ganzes Wochenende sind oder sowas. Für mich sind das Begegnungsanlässe. Begegnungsanlässe, in denen junge Menschen die Chance haben, sich selbst, anderen Menschen, mir, unserer Tradition, alten Texten, Geschichten, biblischen Texten zu begegnen. Deswegen sind es für mich Begegnungsanlässe nicht im gemütlichen Sinn, wir treffen uns mal, dass wir uns gesehen haben, das finde ich ist zu wenig, sondern wirkliche Begegnungsanlässe, in denen eine Auseinandersetzung passiert. Eben miteinander, mit mir selbst, aber eben auch mit Liedern, Texten, konkreten Ritualen, all dem, was unser kirchliches Leben ausmacht und unser menschliches.
Mhm. Ich finde das mega eine schöne Beschreibung. Also das einfach wahrnehmen als Begegnungsanlass in erster Linie, was ja sonst bei mega vielem auch ist, was wir in der Kirche machen, dass wir in erster Linie mal auch Kontaktfläche suchen zu Menschen und Begegnungen suchen und es dann in zweiter Linie ums Thema an sich geht. Ich habe noch eine Frage, und zwar, ich beschäftige mich in meiner Arbeit mit den jungen Erwachsenen fest auch damit, mit Menschen, die gar nicht durch den ganzen kirchlichen Unterricht gegangen sind, sondern eigentlich erst nach der Konfirmation oder vielleicht im Konfalter, aber ohne dass sie konfirmiert worden sind, irgendwie in Kontakt kommen mit der Kirche. Und von dem her die Frage, ihr habt ja die Altersspanne von 0 bis 25 angeschaut, gibt es auch Leute, die eigentlich erst in diesem Alter einsteigen oder Angebote, die eigentlich eben dann nicht mehr im klassischen Unterricht sind, wo aber dann Begegnungen ermöglichen mit Leuten unabhängig von dem Unterrichtsformat?
Ja, wir haben in diesem Projekt mit den Kirchgemeinden, mit den Dialoggemeinden versucht zu gucken, ob wir auch andere Zugänge finden. Wie gesagt, bis jetzt war völlig klar, du meldest dich in der zweiten Klasse an und in der neunten wirst du konfirmiert. Diese Form von langfristiger Bindung gelingt an manchen Stellen noch ganz wunderbar, an anderen Stellen überhaupt nicht mehr. Aber mehr und mehr kommen Jugendliche später dazu, über Freunde, über irgendwas, die sagen, ah, vielleicht ist das auch interessant für mich. Aber ich bin jetzt in der 8. Klasse oder in der 7. oder irgendwie so. Und die Frage ist, wie begegne ich denen? Mhm. Also keine Kirchgemeinde hat es so hart gemacht, aber im Prinzip wäre die Idee gewesen zu sagen, ja schön, dass du da bist und jetzt müssen wir mal gucken, wie du das nachholst, was du bis jetzt verpasst hast.
Ja, genau. Mhm.
Das ist nur bedingt eine ermutigende Form von Begrüßung. Besser wäre, sagen zu können, schön, dass du da bist, toll, dass du dich interessierst. Das ist unser Vorschlag für dich. Deswegen haben wir gesagt, definiert mal in eurer gesamten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Familien ein, eben nicht einen, sondern mehrere Wege zur Konfirmation. Macht euch mal Gedanken darüber, wie gehen wir mit den Menschen um, die später dazukommen. Wollen wir überhaupt so eine durchgehende Verbindlichkeit? Es gab auch Kirchgemeinden, die gesagt haben, wir machen jetzt, wir splitten die Anmeldungen. Wir sagen einmal, ihr meldet euch für diesen Teil Primarschule an und dann gibt es eine neue Anmeldung in der 7. Klasse für den Weg zur Konfirmation darüber hinaus. All diese Dinge auszuprobieren. Und da gibt es unterschiedliche Lösungen. Das gibt wirklich Kirchgemeinden, die gesagt haben, okay, wir nehmen das ernst, dass Menschen später dazukommen. Und denen bieten wir oder entwickeln wir für sie ein Begrüßungswochenende oder irgendwie so, ja, wo wir intensiv mit denen zusammen sind. Da können wir die Alten ja mit zunehmen, das ist ja egal, die den langen Weg schon haben, wenn die Lust haben mitzukommen. Damit wir nicht einfach Menschen begegnen, wo wir sagen, naja, da drücken wir mal ein Auge zu. Das kriegen wir schon hin. So. Nee, überhaupt nicht. Geht nicht darum, ein Auge zuzudrücken, sondern geht darum, bewusst sagen zu können, schön, dass du da bist. Das ist unsere Idee für dich. Hast du Lust, damit einzusteigen? Mhm.
Das klingt mega cool. Gibt es jetzt aus dem Prozess, den ihr gemacht habt, eine Art Best Practice, wo du rausziehen und sagen, so läuft am besten der kirchliche Unterricht?
Das wäre doch wunderbar, oder? Wir hätten die Form des kirchlichen Unterrichts, von der wir sagen, und die funktioniert auf jeden Fall. Und weil wir die haben, können wir die irgendwie an alle Kirchgemeinden weitergeben und dann boomt es und brummt es und ist ganz lebendig da vor Ort.
Und du sagst uns jetzt, wie das ist, genau.
Und ich sage euch, wie das geht, weil ich bin ja dafür angestellt. Ich wehre mich an allen Ecken und Enden gegen Best Practice. Was ich als Best Practice zur Verfügung stellen kann, ist die Erfahrung, die wir auf dem Weg zur Entwicklung von kirchlichen Angeboten gemacht haben. Also ich kann und werde auch den Kirchgemeinden ein Planungstool zur Verfügung stellen, wo ich sage, wenn ihr das benutzt, wenn ihr da durchgeht, dann habt ihr eine Chance, irgendwie da reinzukommen und eine Chance, ein vielleicht breites Angebot zu entwickeln. Aber in dem Augenblick, wo ich sage, das ist das Konzept, das ist Best Practice. Erstens kommt der Widerstand von Kirchgemeinden, die sagen, ja, geht bei uns sowieso nicht. Mhm. Dann gibt es im Zweifelsfall die große Überwindung, dass man sagt, ja, probieren wir halt mal aus. Und dann merkt man, ja, er funktioniert eben doch nicht. Ich glaube, dass Kirchgemeinden ihre eigenen Formen entwickeln müssen. Und dabei sollen sie möglichst viel klauen von anderen. Also möglichst viel wahrnehmen, möglichst viel kennenlernen. So sehen, ah, die machen da, was weiß ich, eine TC-Nacht. Und die machen Ausflüge, auf denen sie aber auch thematisch und inhaltlich arbeiten. Und andere machen einen Großteil der KOW vielleicht als Lager oder irgendwie so. Also guckt euch diese Konzepte alle an. Und er macht euer eigenes. Guckt, was für euch stimmt. Deswegen schlage ich in diesem, oder schlagen wir in diesem Planungstool vor, sich einmal grundlegend damit zu beschäftigen, wie sieht dann eigentlich meine Kirchgemeinde aus? Was für Stärken hat die? Was für lebendige Gruppen, für lebendige Anlässe? Was gibt's da? Und dann nochmal zu gucken, was macht mir eigentlich als Mitarbeitendem Spaß? Was kann ich, was will ich einbringen? Und natürlich den Blick zu richten auf die Menschen, mit denen ich arbeite. Also zu gucken, wer kommt eigentlich in meine Kirchgemeinde? Und ist das in diesen drei Punkten eigentlich ein stimmiges Konzept, was ich da habe? Mhm. Also mit Blick auf meine Kirchgemeinde, mit Blick auf mich und die anderen Mitarbeitenden, und mit Blick natürlich in erster Linie auf die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten.
Also das heißt quasi, du wiederholst das, was du am Anfang gesagt hast, dass man nicht nur sollte für einen kirchlichen Unterricht schauen, sondern schauen, was gibt es zum Beispiel im Jugendbereich auch noch für andere Angebote und wie bringen wir die auch ins Gespräch miteinander?
Auf jeden Fall. Ich bin ein großer Freund davon, Dinge miteinander zu verschränken, weil wir ja nicht als Kirchgemeinde, nicht aus lauter Einzelteilen bestehen. Es gibt nicht irgendwie den einen Ort, an dem wir Gottesdienst feiern, dann gibt es den Ort, an dem wir gesellig miteinander sind, und dann gibt es den Ort, an dem wir lernen, dann gibt es den Ort, an dem wir helfen, und für alles gibt es irgendwie so ein, haben wir eine Spezialistin angestellt, die macht das und die macht das, sondern das Ganze zusammen ist eine Kirchgemeinde. Und diese Kirchgemeinde besteht aus einem lebendigen Miteinander im Leben, Glauben, Feiern. Und erst wo dieses lebendige Miteinander spürbar ist, ja, entsteht auch eine Form von lebendiger Mitgliedschaft, ist fast das falsche Wort, sondern eine Form von lebendiger Mitgestalterinnenschaft, so möchte ich fast sagen. Also für mich ist entscheidend, und das hat sich in diesem Projekt als sehr, sehr hilfreich erwiesen, der Gesamtblick auf die Kirchgemeinde als lebendiger Organismus. Und das bringt Schwierigkeiten mit sich und knirscht und knackt an ganz vielen Ecken und Enden, wo es einer zu Recht organisierten und verfassten Kirche begegnet, die ihre eigenen Notwendigkeiten von Regeln, von wie kommen wir zu einem Projekt, von Beschlussfassung, von Anstellungsformen hat. Und das ist ein spannender Punkt an diesem Projekt, dass es gezeigt hat, sobald wir anfangen, über diese klaren Abgrenzungen hinauszudenken und gemeinsam Kirche zu entwickeln, da stehen auch so ein paar Gewissheiten plötzlich auf dem Spiel. Da stimmen dann plötzlich die Anstellungsformen zum Beispiel von Katechetinnen nicht mehr. Wir haben KatechetInnen, die sind angestellt für 7,35%. Was soll ich denen jetzt sagen? Mit den 7,35% kannst du ja nicht konzeptionell arbeiten. Da kannst du einen ordentlichen Unterricht für dich gestalten. Das machen die auch zum Teil, zum allergrößten Teil natürlich ganz wunderbar. Aber du kannst eben nicht in großen Zusammenhängen arbeiten. Du kannst nicht mit einem interprofessionellen Team arbeiten, wenn du so eine Anstellung hast. Das heißt, anhand dieses Projekts sind unterschiedliche Linien nochmal aufgebrochen. Also wir müssen gucken, wie stellen wir die beteiligten Personen eigentlich an? Wofür bilden wir sie eigentlich aus? Wo auch Katechetinnen zu Recht sagen, ich bin für diese Form von Gemeindeanimation und Gemeindeblick, da fühle ich mich gar nicht so ausgerüstet. Ich bin eine Spezialistin darin, diesen Unterricht zu gestalten. Und das andere, da müsste ich noch lernen.
Ja.
Andere haben das im Blut und machen das sozusagen von sich aus sowieso. Also das ist für mich einer der Punkte, die entscheidend sind. Es ist so unterschiedlich in den Kirchgemeinden, es ist so unterschiedlich in den Personen, dass wir gucken müssen, wie kriegen wir die Stärken der Orte, die Stärken der Gemeinschaft, die Stärken der Personen, die da sind, so zum Glänzen, dass das irgendwie überzeugen kann.
Ja. Also ja, letztens in einer Videoschulung mit Heinz-Peter Hempelmann hat er gesagt, Kirchgemeinden sollten nicht auf jetzt in Schweizer Diktion auf die Kantonalkirche warten, sondern die Kirchgemeinden sollten einfach handeln und sich entwickeln. Und wenn ich dich richtig verstand, dann wird unsere Zukunft auch sein, dass die Kirchgemeinden sich selber als Akteure noch stärker ins Auge bekommen und für sich Lösungen suchen und dass man nicht wartet auf das, was von oben herkommt.
Absolut. Ob das die Lösung sein wird, weiß ich nicht. Es ist das, was wir in diesem Projekt erfahren haben, was wir in diesem Projekt erarbeitet haben und was wir auch der Synode vorschlagen werden. Und das hat einen ziemlich genialen Effekt. Die Kirchgemeinden können in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorwärts gehen.
Ja.
Es hat überhaupt keinen Sinn, einer Kirchgemeinde wie meiner Dorfgemeinde hier, in der ich lebe, zu sagen, ihr müsst jetzt alles da über den Haufen schmeißen, wir haben uns ein neues Konzept ausgedacht und das setzt ihr jetzt um. Da würden die ganz viel kaputt machen.
Ja.
Die brauchen andere Schritte zu anderen Zeiten. Und andere Kirchgemeinden warten und sagen, wir wollen loslegen, wir wollen irgendwie ganz viel verändern. Aber es gibt noch die KOW-Wegleitung und die Kirchenordnung und so und ihr so. Dieser Zugang könnte ermöglichen, dass Kirchgemeinden in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorwärts gehen, auch in unterschiedliche Richtungen. Und dann ist die große Frage, ja, was gibt es denn noch für Gemeinsamkeiten? Was ist denn noch, was macht es noch aus? Was hält uns zusammen? Und ich denke, es ist genau das, wir würden den Kirchgemeinden ja nicht sagen, macht, was ihr wollt, sondern wir sagen, wir begleiten euch mit den Erfahrungen, die wir in diesem Prozess gesammelt haben. Wir begleiten euch natürlich auch mit den Kompetenzen, die wir in unserem Haus der kirchlichen Dienste haben.
Ja.
Wir begleiten euch und gucken gemeinsam mit euch, was eure Stärke ist und ermöglichen euch, das auch in den Vordergrund zu stellen. Und das Gemeinsame bleibt das, was uns trägt, bleibt unser Glaube, unsere Tradition, unsere Texte, all diese Dinge tragen uns weiter. Und für mich ist das eine grundreformierte Herangehensweise eigentlich. Für mich ist es grundreformiert zu sagen, du als Kirchgemeinde bist das handelnde Subjekt in dieser, und du bist auch die Expertin für die Menschen vor Ort, du bist die Expertin für die Region. Das ist ein grundreformiertes Herangehen.
Ja, unbedingt.
Du suchst dir deinen Weg, dass wir insgesamt wissen, was uns trägt und was die Inhalte sind, das ist so selbstverständlich, dass ich nicht glaube, wir müssen das in irgendeiner Form kleinteilig aufschreiben und sagen, dann müsst ihr erstens das und zweitens das.
Ja. Jetzt machen wir einen Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Jetzt haben wir lange über den Unterricht geredet, ein bisschen über Jugendarbeit. Du siehst ja aber in viel einfach Kirchgemeinde im Ganzen rein. Erzähl doch einmal, was macht eine Kirchgemeinde aus, wo du den Eindruck hast, die lebt richtig, denen geht es gut?
Zum Glück habe ich davon viele kennengelernt. Das ist ja auch immer ein Vorwurf, wenn wir sagen, wir wollen was Neues denken,
ja, genau.
Dass es Leute gibt, die sagen, ah ja, was machen wir? Wir machen ja doch eine gute Arbeit. Stimmt doch, ist ja so. Also, was Neues zu denken, heißt nicht zu sagen, dass Kirchgemeinden eine schlechte Arbeit machen. Das ist nicht der Fall. Und dann gibt es Kirchgemeinden, da kommst du hin und merkst, hier ist ein ganz lebendiges Miteinander. Und es gibt natürlich auch Kirchgemeinden, da ist das nicht sofort spürbar. Kirchgemeinden, die diesen lebendigen Eindruck vermitteln, sind häufig Kirchgemeinden, die eine offene, freie Haltung den Menschen gegenüber haben, die ihnen begegnen. Das sind Kirchgemeinden, die nicht sagen, hier, wir bieten was an, und wer Lust hat, nimmt, wir haben uns so tolle Angebote ausgedacht und ihr nehmt die an oder nicht. Sondern lebendige Kirchgemeinden sind Kirchgemeinden, wo Menschen zusammen was gestalten, wo Menschen eingeladen sind, eben miteinander zu glauben, zu feiern, zu leben, zu helfen. Und wo die Gemeinschaft lebendig ist und dazu beiträgt, dass wir ja miteinander uns begegnen können und ernst genommen sind. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und das ist auch ein Punkt, der für mich gegen diese Form von Best Practice spricht. Also wenn ich, natürlich kann ich sagen, guckt euch mal an, hier, da ist ein riesiges, erfolgreiches Modell, die machen, ich nehme mal die TC-Nacht, weiß ich, kenne ich eine Kirchgemeinde, die macht die ganz erfolgreich. Viele, 100 Jugendliche und so. Jetzt kann ich das nehmen, aber die Haltung dahinter ist in einer anderen Kirchgemeinde im Zweifelsfall eine andere. Mhm. Da, wo es gelingt, wenn ich da genau hingucke, sehe ich eine Mitarbeiterin, die unglaublich engagiert die Beziehung zu den Jugendlichen pflegt, die mit denen das gemeinsam gestaltet. Nicht nur in dem Sinne von, ihr stellt die Kerzen auf, sondern ihr tragt die ganze Veranstaltung mit. Ihr gestaltet die inhaltlich, ihr gestaltet die verantwortlich, weil ich mache das nicht für euch, sondern wir machen das zusammen, um Kirche zu sein.
Ja.
Aber wenn ich das nur als Konzept nehme und sage, macht mal eine TC-Nacht, und dann schreibe ich das in mein Gemeindeblättchen oder in den Pfarranzeiger oder irgendwie so und sage, hier, also die Seenacht am 27. Mai ab 18.30 Uhr. Und ich habe das nicht partizipativ von unten aufgebaut und die Menschen nicht eingebunden. Dann werde ich die Erfahrung machen, dass meine Kirche relativ leer bleibt. Also, du merkst die Frage nach der Lebendigkeit von Kirchgemeinden für mich, macht die sich nicht an Projekten fest oder an der Vielfalt von Angeboten. Die macht sich für mich fest an der Haltung den Menschen gegenüber.
Mhm.
Bin ich Kirchgemeinde, hauptamtliche Behörde, Kirchgemeinderat dazu da, Angebote für andere zu machen, die dann annehmen? Dann wird es ein relativ frustreiches Erleben sein. Ich werde immer merken, oh, jetzt habe ich mir das so toll ausgedacht, kommt keiner. So ein tolles Projekt, aber nicht angenommen. Und das ist so eine Frustrationsschlaufe.
Mhm.
Viel spannender ist doch zu sagen, wir haben, ich sag mal noch, aber wir haben Mitarbeitende, wir haben Häuser, wir haben Menschen, die zu uns kommen. Und jetzt lasst uns gemeinsam was gestalten, lasst uns gemeinsam was erleben. Und da beziehe ich euch von Anfang an mit ein. Partizipation heißt ja nicht, ich denke mir was aus und dann frage ich euch am Ende, wollen wir die Kerzen nach links oder nach rechts stellen oder so. Soll es Kaffee oder Tee geben? Das ist keine Partizipation. Partizipation ist zu sagen, schön, dass du da bist, was wollen wir machen zusammen? Mhm. Und von da an anzufangen, vom ersten Augenblick der Begegnung an, zu sagen, wir können gar nicht ohne dich.
Also schließt sich da wie eine Art Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass unterschiedliche Berufsgruppen jetzt mal im Unterricht zusammen reden und ein gemeinsames Gesamtkonzept im Unterrichtsbereich machen und jetzt hier auch Leute sollten zusammenarbeiten, nicht nur mit Profis, sondern auch mit Leuten aus der Gemeinde, die Leute, wo man eigentlich mit ihnen will, einen Weg gehen.
Gemeinsam zu erleben, dass wir Kirche sind, das würde ich für den hauptamtlichen Bereich und für den ehrenamtlichen, freiwilligen Bereich, für alle, die da irgendwo im Umfeld unterwegs sind, sagen, das ist der Kern dessen, was wir da machen. Mhm. Es schließt sich ein Kreis, und zwar der des Ernstnehmens, also dass wir uns als Mitarbeitende ernst nehmen, dass wir uns aber gleichzeitig als Teil einer Gemeinschaft wahrnehmen, die nicht eine Dienstleistung für andere ist, sondern die auch gemeinsames Erleben ist. Insofern würde ich sagen, eine lebendige Kirchgemeinde, die erlebt, dass sie Kirchgemeinde ist, miteinander. Und dann ist die Frage nach der Form fast zweitrangig.
Ja, sehr gut.
Du beantwortest jetzt mit dem eigentlich schon ein bisschen eine Frage, die ich vorher noch hatte, aber ich verstehe sie jetzt trotzdem noch. Und zwar, wenn du da erzählst von Konzepten, die eigentlich sehr fest abhängig sind von Personen und von Kirchengemeinden, dann heisst es, die Konzepte, die jetzt die Kirchengemeinde erarbeitet, die werden sich auch weiterhin verändern, wenn Personen wechseln, also wenn Mitarbeitende wechseln oder wenn sich etwas in der Kirchengemeinde verändert. Ist das richtig? Beziehungsweise, jetzt ist es fraglich kompliziert. Ich habe von dir jetzt nämlich schon ein bisschen die Antwort gespürt, Kultur ist etwas, was trotzdem bleibt. Also auch wenn sich Sachen verändern, eine gewisse Kultur, die ja dann auch in diesen Konzept drinsteckt, bleibt ja dann. Aber verändert sich vielleicht gleich noch etwas, wenn dann da Personen oder Sachen in der Kirchengemeinde sich verändern?
Die Grundidee dieser Richtlinien, die wir gerade entwickeln, ist, Kirchgemeinden als handelnde Subjekte ernst zu nehmen und zu sagen, entwickelt euer eigenes Konzept in interprofessionellen Teams, ganz egal, ob das Hauptamtliche sind oder Freiwillige, so, gibt ja kleine Kirchgemeinden. Und dann entwickelt bitte nicht ein Konzept für die nächsten 50 Jahre, sondern guckt mal alle 2, 3, 4 Jahre, passt es noch, stimmt es noch, wo wollen wir was verändern, wo läuft es gut, wo läuft es schlecht. Also wir haben dieses Planungstool zum Beispiel, was wir den Kirchgemeinden zur Verfügung stellen wollen und diesen ganzen Planungsprozess so gedacht, dass man jederzeit da wieder von vorne anfangen kann. Also die Kirchgemeinden haben nicht nur die Möglichkeit, sondern hätten nach diesen Richtlinien, nach die wir vorschlagen, auch den Auftrag, ihr Konzept immer wieder neu zu überdenken und anzupassen. Ja. Das passiert automatisch, wenn neue Menschen dazukommen. Das ist völlig klar. Aber es verändert sich auch im Laufe der Zeit, natürlich. Und man muss irgendwie, wenn man merkt, dass irgendwas nicht funktioniert, dann muss man das nicht totreiten, sondern dann kann man sagen, wunderbar, haben wir ausprobiert, wir probieren was Neues aus. Vielleicht ist das eine der Schwierigkeiten, die wir manchmal in kirchlichen Zusammenhängen haben, dass wir nicht so gut sind darin, Sachen auch mal wieder sein zu lassen. Auch mal zu sagen, so, das war jetzt eine super Zeit für diese Gruppe oder diese Form oder so. und jetzt brauchen wir was anderes, jetzt sind andere Menschen da, jetzt ist die Situation anders. Das ist kein Scheitern, zu sagen, dass es diese eine Form oder diese Gruppe nicht mehr gibt, sondern die kann ich feierlich verabschieden und sagen, das war super toll und jetzt sind wir dabei, was Neues zu machen.
Spannend, Carsten. Jetzt ist ja unser Titel gewesen, hat kirchlichen Unterricht der Zukunft? Wie würdest du die jetzt beantworten?
Für mich ist es eine Frage der Form. Kirche hat eine Zukunft und Begegnung mit jungen Menschen hat eine Zukunft. Gemeinsam Kirche sein hat eine Zukunft. Und ich glaube, dass diese Form, enge Form von schulähnlichem Unterricht,
ja,
keine große Zukunft haben wird.
Hm.
Ich bin mir aber sicher, dass die Kirche ein Lernort ist im Ganzen, wo kirchliche Bildung eine Zukunft hat.
Hm.
Also, dass wir eine Zukunft finden für eine Form von Bildung, die Menschen im tiefsten bewegen kann. Was nutzt es? Es ist schön und für, weiß ich nicht, eine Folge von Wer wird Millionär ganz hilfreich zu wissen, was denn so ein Fisch oder Wal auf irgendeinem Gemälde in der Gemäldegalerie sein könnte. Und wenn denn die richtige Antwort da irgendwie die Verknüpfung zur Jona-Geschichte ist, super. Aber es ist völlig egal, wenn ich nicht beim Nachdenken über diese Geschichte an den Punkt gekommen bin, wo ich über Angst, über Flucht, über das Überfordertsein oder mich verstecken wollen, also wo ich nicht über existenzielle Erfahrungen ins Gespräch gekommen bin und die mit dieser Geschichte verbinde, da ist es nice to have, das zu wissen. Also hat kirchlicher Unterricht eine Zukunft, vielleicht nicht in dieser Form? Hat kirchliche Bildung im Sinne einer existenziellen Herangehensweise an die Frage von Bildung eine Chance und eine Zukunft? Absolut, das auf jeden Fall.
Mega schön. Du hast jetzt dir selbstverständlich gesagt, Kirche hat eine Zukunft. Und ich schließe da gerade an mit unserer Abschlussfrage, die wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Und zwar, was gibt dir denn Hoffnung für die Zukunft von der Kirche oder für die Kirche an sich?
Mir gibt Hoffnung, dass wir Menschen haben, die einander zuhören wollen. Dass es Menschen gibt, die miteinander Gemeinschaft erleben wollen, die auch miteinander beten wollen, die miteinander singen wollen, die anderen Leuten helfen wollen, die miteinander Gemeinde erleben wollen. Mhm. Diese Menschen gibt es und ich bin der festen Überzeugung, die wird es auch weitergeben.
Mhm.
Das macht mir Hoffnung, dass wir die haben. Und wenn wir eine Chance finden, nach vorne zu gucken und diesen Schatz irgendwie zu feiern, dass wir Menschen haben, dass wir Häuser noch haben, dass wir Orte haben, an denen wir uns treffen können, dann haben wir eine Chance, dass es lebendig werden kann. Wenn wir versuchen, die Sachen festzuhalten, zu bewahren, so wir dürfen nicht verlieren und jetzt noch dieses Haus oder diese Stelle oder irgendwie so, dann gucken wir zurück, dann geht es nur darum, wie kann ich was erhalten, damit werde ich keine Gemeinschaft begeistern. Also Hoffnung macht mir, dass Menschen zusammenkommen und wir einander erleben können.
Sehr gut.
Mega schön. Danke vielmals. Das Gespräch hat mir jetzt auch gerade sehr Hoffnung gemacht.
Sehr gut. Carsten Heiden, danke schon vielmals, dass du mit uns geredet hast.
Danke Anna, danke Lukas für dieses spannende Gespräch und alles Gute für euch.
Wir sind zurück im Studio. Lukas, was ist dir besonders geblieben jetzt von dem Gespräch?
Es sind zwei Sachen, die mich sehr beeindruckt haben. Das erste ist, ich habe die Kirche Refbeuso als relativ stark strukturierte Kirche erlebt. Mit klaren Richtlinien, die für alle gelten. Und das ist sehr rausgekommen jetzt im Gespräch mit Carsten Heiden, dass die Zukunft wird drinnen liegen, dass die Kirchgemeinden für ihren Ort eine Lösung finden. Natürlich eingebunden in etwas Größeres, ist klar, wir sind reformierte Landeskirche, aber dass die Kirchgemeinden für ihren Ort eine Lösung suchen müssen und dass dort die Kantonalkirche nicht Vorgaben gibt, die für alle gelten, sondern mehr ein Prozess, und die Kirchgemeinden unterstützen, ihre Arbeit am Ort gut zu machen. Das ist doch ein Trend, den man natürlich nicht nur in Refbeuso sieht, sondern auch in anderen Kantonalkirchen. Aber das, glaube ich, ist etwas, wo man als engagiert in einer Kirchgemeinde sollte einfach den Makrotrend sehen. Es geht ums Lokale. Und das Zweite ist das, was er sehr stark gesagt hat, dass auch Engagierte in Kirchgemeinden mit Ambitionen müssen realisieren, dass es in Zukunft mehr Gespräche braucht unter dem Bereich, auch unter den Angestellten. Also, dass eine Katechetin, eine Katechet nicht nur für einen Unterricht zuständig ist und der Pfarrer fürs Predigen, wenn man es jetzt einfach mal ganz plump sagen will, sondern dass es darum geht, dass man gemeinsam miteinander redet, ein gemeinsames Gesamtkonzept fürs Lokale entwickelt. Die beiden Sachen, das hat mich jetzt recht beeindruckt.
Mhm, ja.
Was ist dir geblieben, Anna?
Auch zwei Sachen. Das eine ist sein Votum jetzt da am Schluss gewesen, wo ich sehr schön gefunden habe, dass es eigentlich mit dem kirchlichen Unterricht nicht um Wissensvermittlung geht, sondern um Glaubenserfahrungen.
Ja.
Und das, was er jetzt, wie er es beschrieben hat, hat für mich noch viel mehr getönt als einfach so Erlebnispädagogik, also im Sinne von, man muss halt ein bisschen Sachen miterleben, sondern wirklich, dass es darum geht, sich selber als Teil von einer Glaubensgemeinschaft zu sehen und die Erfahrungen zu teilen miteinander und etwas nochmal viel tiefgehender als einfach nur etwas verstehen, sondern wirklich sich selber reflektieren in dem Inneren. Das habe ich einfach mega schön gefunden, wie er das beschrieben hat. Und das Zweite war, wie er beschrieben hat, wie er verschiedene Kirchengemeinden wahrnimmt und so, dass die Kultur von der Offenheit, vom Lernbereitsein, vom irgendwie auch gemeinsam wollen etwas lernen und gemeinsam wollen etwas entwickeln und zuhören, was Leute denken, das sind das, dass er da drin sehr viel Potenzial sieht für eben lebendige Kirchengemeinden. Hat mich ein bisschen daran erinnert, an verschiedene Gespräche, die wir schon geführt haben mit Leuten, wo es um Innovation gegangen ist. Und so, dass es halt das ist, was den Anfangspunkt ausmacht für neue Ideen und gute Ideen, dass man zuerst mal zulässt und bereit ist, zum als eigenes reflektieren und überdenken. Und das, finde ich cool, dass das irgendwie an verschiedenen Orten aufploppt und jetzt auch gerade bei einem Thema, wo es auch Innovation braucht,
ja,
aber wo auf einer anderen Ebene stattfindet, dass das dort nochmal vorkommt, finde ich cool.
Ja. Sehr gut. Dann ist das jetzt also gewesen von der Staffel 9, Episode 8 von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.